Wir fangen heute eine neue Predigtserie an, über die Bergpredigt. Und wir waren da so am Mittwoch im Gebet und dann habe ich hier unten diese Zeichnung gefunden. Ich weiß nicht, wer die gemacht hat. Also wenn der Künstler hier unter uns ist, darf er sich sonst kurz mit der Handzeichen bemerkbar machen, weil ich habe mir einfach die Freiheit genommen. Ich nehme an, das ist an einer Praise Night entstanden, dieses Bild. Es hat mich einfach gefreut, dass es da ist. Es hat mich gefreut, dass hier das Thema irgendwie wieder schon vorbereitet ist und ich habe mir deshalb die Freiheit genommen, dieses Hintergrundbild auch zu verwenden für die Folien. Ja, ist das nicht cool? Ich glaube, Gott will wirklich mit dieser Serie über die Bergpredigt Neues in uns schaffen. Auch wenn das ganz ein berühmter Text ist, wir hören nachher davon. Aber wir leben ja in einer absolut verrückten Zeit irgendwie. Also mindestens meine letzte Woche, die war ziemlich verrückt. Nicht nur, aber auch wegen dieser ganzen Virusgeschichte. Ich mache im Moment in der Firma gerade einen Live-Management-Lehrgang über Private Equity, also wie man da so mit Managern umgeht und Firmen verkauft oder eben nicht verkauft. Und also nicht so wahnsinnig lustig. Barbara war im Spital diese Woche mit Liv, ihr habt sie vielleicht gesehen. Wir hatten leider sogar einen Todesfall diese Woche in der Familie. Also wirklich verrückte Woche. Ja. Und aber vielleicht auch sonst, vielleicht auch bei dir, ich weiß auch von euch, da sind Geschwister unter uns krank oder wir haben Angehörige, die krank sind, schwer krank, vielleicht hast du familiäre Herausforderungen. Hey, diese Herausforderungen, sie sind echt real und sie sind echt manchmal auch tragisch und sie wollen uns ja irgendwie gefangen nehmen und Jesus möchte uns darin einen anderen Fokus geben. Er möchte, dass wir offen sein können für sein Reden, für seine Wahrheit hierhin. Es geht nicht darum, irgendwelche Umstände zu verniedlichen, aber Jesus möchte dir Gutes in dein Leben reden. Und ganz ähnlich turbulent, stelle ich mir vor, hatten es auch die Juden vor ca. 2000 Jahren. Sie haben sehnlichst den Messias erwartet. Der doch schon den Vorvätern versprochen war und den Propheten. Sie lesen das in den Psalmen von David. Und seit 600 Jahren hatten die Juden zwar wieder ihren Tempel und sie konnten auch wieder in ihrem Land leben, zumindest die, die zurückgekommen sind von Babylon, aber so eine wirkliche Freiheit war da nicht. Und auch nicht so eine wirkliche Begegnung mit Gott. Sie hatten den Tempel zwar schon, aber irgendwie so der jüdische Kult, der war wenig lebensspendend, wenig lebensverändernd, der war sehr fromm, war sehr monoton. Und ich möchte euch mitnehmen in diese Zeit, in die Zeit von eben der Bergpredigt. Die Welt in einem Umbruch und Aufbruch. Die Römer sind so seit circa 100 Jahren im Land Israel oder dort, wo Israel ist, die herrschende Macht, aber es ist viel Bürgerkrieg, viel Turbulenz und das Land und die Leute, die sind unterdrückt von diesen römischen Herrschern, die teilweise grausam sind, die teilweise Freunde aus der Gemeinde mit einbeziehen und dann so Geschwister gegeneinander aufbringen. Und gerade vor circa 30 Jahren gab es auch diesen brutalen Kindsmord in Bethlehem, wo man gehört hat, wo eine ganze Ortschaft, einfach alle Kinder unter 2 Jahren umgebracht wurden von den römischen Besatzern. In dieser Zeit leben wir, oder in dieser Zeit findet die Bergpredigt statt. Und in der letzten Zeit hört man immer wieder etwas von so einem speziellen Menschen, von einem Rabbi. Es gab viele Lehrer in dieser Zeit, von einem Jesus. Man hatte lang nichts von ihm gehört, aber irgendwie hatte er eine Auszeit in der Wüste gehabt, erzählt man sich, dass er da versucht worden sei. Und irgendwie scheint er anders zu sein als andere Lehrer. Hey, wenn du mit Jesus unterwegs bist dort, oder man hört, hey, dort geht die Post ab. Da passieren Wunder und Zeichen. Und logisch, wenn was passiert, wenn was läuft, da gehen viele Menschen, laufen ihm nach, wollen das sehen, wollen merken, hören, was er denn da so mit sich bringt. Und er hat auch schon erste Jünger um sich ausgewählt, so lesen wir das. Noch nicht alle, zumindest wenn wir im Matthäus-Evangelium schauen, aber er hat schon erste ausgewählt. Und jetzt ist er hier in Galiläa, so in der Region um den See Tiberias oder den See Genezareth, wie in der Bibel manchmal auch steht, und die Leute kommen aus den umliegenden 10 Orten. Anders als heute war dort ziemlich viel los, ziemlich viel Leben, aber nicht nur von dort, sondern auch aus dem entfernten Jerusalem sind Leute gekommen, von Syrien herunter, auch auf der anderen Seite von Jordan. Die Menschen sind zusammengeströmt, sie wollen diesen Jesus sehen. Sie wollen erleben, was er zu sagen hat. Der bringt Kranke, macht er gesund. Und sie bringen diese mit, sie bringen die Kranken, sie bringen die Besessenen, sie bringen die Gelähmten, und er macht sie gesund. Und er erzählt ihnen etwas von einem Königreich, von einem Reich Gottes. Und die Hoffnung, die Erwartung wächst. Ist das der Messias, auf den wir schon so lange gewartet haben? Und Jesus sieht die Menge und er geht hoch auf einen Berg, und jetzt kommt der Speech, jetzt kommt die große Rede von Jesus. Und zu Beginn steht da, ich sage es jetzt ein bisschen salopp und abgekürzt, Jesus setzte sich und lehrte. Ja, das machen wir doch jetzt gleich. Ja. Jesus setzte sich und lehrte, und wir wollen uns mit ihm in diese Lehre hineinstürzen. Es ist eine Rede, die uns durchaus umhauen könnte. Zum ersten Mal in der Bibel lesen wir oder erfahren die Leute etwas von dieser neuen christlichen, man könnte fast heutzutage sagen, Gegenkultur. Ja, es war revolutionär anders, was Jesus da gebracht hat. Jesus hat mit den Leuten über ganz alltägliche Dinge gesprochen. Über Gott, über Religion, über wie man das dann halt leben könnte oder leben sollte, über das Zusammenleben. Ja, das sind Dinge, die einen beschäftigen, natürlich. Aber er hat das so ganz anders gebracht. Völlig revolutionär. Wir hatten vor vielen Jahren im Praise Camp die Message Rail of Fusion. Irgendwie war das komplett anders, was Jesus über die gleichen Bereiche gesprochen hat. Und er hat nicht nur über die Bereiche gesprochen, sondern er hat auch darüber gesprochen, dass das Einfluss in die Leben haben soll, dass es etwas mit einer Nachfolge zu tun hat. Und so ist es dann auch ein spannendes Statement, das ich in der Vorbereitung gelesen habe von diesem R.W. Scott, dass es die bekannteste Bibelstelle sei, die am wenigsten verstandene, das vielleicht zweifle ich ein bisschen an, aber sicherlich die am wenigsten befolgte Bibelstelle, das könnte dann vielleicht schon eher wieder stimmen. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist diese Message von der Bergpredigt auch 2000 Jahre später, 2000 Jahre Christentum später, man sollte ja meinen, wir hätten das langsam gelernt, immer noch absolut revolutionär. Was da drin steht, das wird uns von den Socken hauen. Und es haut nicht nur uns von den Socken, es war auch Inspiration für viele auf der Welt mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Man hört das manchmal jetzt schon, es gibt viele Redewendungen aus der Bergpredigt, die irgendwelche Leute zitieren. Es gibt aus jenen Religionen Leute, die teilweise sich auf die Bergpredigt beziehen, aber auch berühmte Pazifisten wie der Tolstoi oder sein Briefkollege, der Gandhi, marxistische Denker oder auch die Kämpfer für die Gleichberechtigung wie Martin Luther King, Nelson Mandela, Bischof Tutu, das sind Leute, die haben sich oft auf die Bergpredigt bezogen. Und nicht alle haben daran geglaubt, was da steht. Sie haben diesen unverfälschten Jesus, vielleicht manchmal auch etwas romantisiert, gesagt, ja, das wäre doch eine schöne Idee, das sollte man so machen. Wir merken schon, einfach nur zu wissen, was dort in der Bergpredigt steht, das hat vielleicht noch gar nicht so wahnsinnig viel mit dem zu tun, was wir leben, obwohl diese Leute, die ich da vorhin aufgezählt habe, teilweise das sehr krass gelebt haben, in einer Form, wo wir wahrscheinlich uns alle an der Nase nehmen müssten, manchmal ähnlich zu sein. Aber wir spüren schon, da liegt mehr. Und natürlich gibt es auch verschiedenste Gegenstimmen. Und es ist ja auch spannend, dass die Bergpredigt selbst für geistliche Leute, geistliche Führer, manchmal ein bisschen schwierig ist, oder? Die sagen, ja, kann man dann die Bergpredigt wirklich immer anwenden? Gibt es dann vielleicht nur ausgewählte Leute, die dafür zuständig sind? Sie haben die Bergpredigt nicht in Frage gestellt, aber man merkt einfach, das ist so taffe Message, die da drin steckt, dass das gar nicht so einfach ist. Und natürlich auch die großen Philosophen, die haben das eher als Sklavenlehre abgetan, haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass Leistung nichts zählt, das ist der pure Idealismus, das ist doch Blödsinn. Aber eigentlich ist die Bergpredigt doch ein Text, der so sehr die Sehnsucht von vielen beantwortet. Wer wünscht sich nicht ein freundlich, friedliches Zusammenleben mit anderen Menschen? Wer wünscht sich nicht zu verstehen, wie man denn mit Gott Beziehung haben kann, wie denn vielleicht auch Gesetze, die irgend auf eine Art krass wirken, wie die denn gemeint sind? Geht es nicht vielen Menschen so, dass wir sagen müssen, dass das, was wir bis jetzt kennen, irgendwie ja doch nicht funktioniert? Wenn wir in die Welt rausschauen, der Lebensentwurf, der da so proklamiert wird, oder auch Wirtschaftssystem, alles, irgendwie merken wir alle, das ist, glaube ich, nicht ganz das Gelbe vom Ei. Wir arrangieren uns damit, aber da gibt es doch mehr. Es ist nicht nur eine Theorie oder irgendein Wissen, sondern es geht auch um eine Veränderung im Leben. Wir können die ganze Bergpredigt auswendig wissen und zitieren, das wünschte ich uns allen, aber nur das Wissen alleine macht es nicht, sondern Jesus, der Heilige Geist, möchte es in unsere Herzen tun und uns verändern, dass wir in seinen Fußstapfen folgen können. Und das ist auch der Grund oder mit ein Grund, weshalb das Thema der Bergpredigt jetzt bestand oder jetzt kommt in diesem Jahr, wo wir ja gerade auch so Themen bei uns in der Gemeinde zum Schwerpunkt gesetzt haben, wie eben Jüngerschaft oder wie auch das Miteinander, die kraftvolle Gemeinschaft, unsere vergangene Serie. Hier wollen wir Akzente setzen, hier wollen wir rausnehmen, was denn Jesus uns dazu sagen will. Der Text wird uns dabei unterstützen, er wird uns Neues schenken, er wird uns helfen, voranzukommen. Und heute machen wir zu dieser Bergpredigt den Einstieg. Es geht deshalb auch um, teilweise wie ich schon angefangen habe, über die ganze Bergpredigt. Es geht auch um einen Background zur Bergpredigt und wir werden dann in den nächsten Wochen Stück für Stück einzelne Elemente daraus nehmen. Aber heute gibt es durchaus relativ Background in dieses Ganze. Und deshalb setzen wir uns doch und lernen doch, was es geht. Ja. Also geschrieben hat die Bergpredigt wahrscheinlich der Matthäus. Das Evangelium wird so benannt und es war eigentlich auch nie in Frage gestellt, dass dieses Evangelium nach Matthäus von Matthäus geschrieben hat. Matthäus war einer der Jünger von Jesus. Es war ein Zöllner, der Jesus berufen hat. Wahrscheinlich war er zu Beginn der Bergpredigt noch gar nicht dort bei Jesus. Und er war ein Jude und er hat das Evangelium auch ganz speziell für die Judenchristen geschrieben. Das heißt, er hat viele Bezüge zum Alten Testament aufgenommen. Er setzt auch einiges Grundlagenwissen in dem Sinn voraus, dass die Leute schon ein bisschen über die jüdische Geschichte und Kultur oder eben auch das Alte Testament kennen. Und das ist für uns auch so als kleiner Einschub ja auch ganz gut mal zu wissen, ja, auch für uns ist es wichtig, was auch im Alten Testament steht. Das Evangelium war ursprünglich in Aramäisch geschrieben und dann in Griechisch abgefasst in der Form, wie wir es heute auch kennen. Und wahrscheinlich, oder nein, das Evangelium war vor 70 nach Christus, also relativ früh eigentlich schon verfasst worden. Und der große Zuruf aus diesem Evangelium war, Jesus als Messias, Jesus als König, sein Königreich, das war die Message. Oder die Juden haben gewartet auf den Messias und den Matthäus, der berufene Zöllner, der sagt, hey, liebe Leute, das ist er. Ich habe es gesehen, ich habe es erlebt. Er ist der Messias. Und ob schon das Evangelium, wie auch andere Evangelien, nur bedingt chronologisch sind, können wir doch etwas auch sagen zur Einbindung, zum Kontext. Als Messias-zentriertes Evangelium ist es das allererste Buch im Neuen Testament und es macht damit auch in etwas eine Brücke vom Alten zum Neuen Testament. Also das passt sehr gut zu diesem Neuen, das Jesus gebracht hat. Und auch wenn wir schauen im Evangelium selber, wo denn die Bergpredigt steht, das beginnt im 5. Kapitel von knapp 30 von 28, dann sehen wir, es war das Thema der Bergpredigt war zu Beginn von Jesus Wirken, hat das stattgefunden. Eben, wir lesen, die Versuchung von Jesus, die war kurz vorher. Und dann steht, jetzt war die Zeit da. Oder die Fülle der Zeit, je nach Übersetzung, war da, dass Jesus mit seinem Wirken beginnen konnte. Wir lesen schon von ersten Wundern, die Jesus getan hat und eben den ersten Jüngern, die er herausgerufen hat. Und wir können davon ausgehen, dass auch während dieser Bergpredigt weiter Wunder geschahen, gerade auch wenn wir die Parallelstelle dazu im Lukas lesen, dort kommt das sehr schön hervor, dass auch während der Bergpredigt Wunder und Heilung geschehen ist. Und die Menschenmenge, im Gegensatz zu anderen Predigten, die Jesus gehalten hat, die hat ihm auch nach der Predigt noch gefolgt. Das ist so schön, die Predigt fängt an, eine große Menschenmenge folgte Jesus, und wo die Predigt fertig ist, steht, die Menschenmenge folgte Jesus nach. Also das war ja wirklich eine neue Message, wo er die Leute mitgenommen hat. Und nach der Bergpredigt sehen wir in Matthäus ganz deutlich weiter sein Wirken. Da wird von weiteren Wundern erzählt. Es wird dann auch in Kapiteln 8, 9, 10 auch über Glauben und Nachfolge geschrieben. Die Zeit für die Bergpredigt, wenn man die vorliest, das dauert in etwa 10 Minuten. Also wir können ziemlich sicher sein, dass das nicht eine Predigt war, die so in 10 Minuten stattgefunden hat. Das wäre ziemlich krass gewesen, das sich zu merken und das auch verarbeiten zu können. Und es ist eine große Frage, wo sich die verschiedenen studierten Leute Gedanken gemacht haben. Ja, sind denn das einfach Schnipsel, die zusammengefügt waren über das ganze Wirken von Jesus? Oder war das wirklich eine Predigt? Und wir können davon ausgehen, dass es so etwas wie eine Mini-Jüngerschaftsschule war, die Jesus in diesem, ich weiß nicht was, Sommer, es ist ja immer warm, die Jesus mit seinen Jüngern und natürlich auch allen Nachfolgern, die da Interesse gehabt haben, wo er sein Wissen weitergegeben hat. Ja, er hat sich eben hingesetzt und gelehrt. Und wir können aber schon sagen, dass es nicht irgendwie eine Zusammenfassung von seinem ganzen Leben, von seinen Aussagen ist, weil wir da sehen deutliche Aussagen, wo es stattgefunden hat und auch wann es stattgefunden hat. Also es ist wahrscheinlich wirklich zu Beginn seinem Wirken in einem gewissen Zeitabschnitt gewesen. Wir sehen in der Bibel auch Parallelstellen im Lukas. Also im Lukas gibt es eine etwas andere Form von der Bergpredigt wieder, die ist im Kapitel 6 etwas kürzer. Und in allen Evangelien finden wir einzelne Aussagen wieder, die in der Bergpredigt vorkommen. Spannend ist auch der Gedanke, den ich da in der Vorbereitung gelesen habe, dass weil sich ja Jesus nicht zuletzt auch sehr stark auf das Gesetz bezieht in der Bergpredigt, es vielleicht nicht von ungefähr kommt, dass Matthäus schreibt, dass er auf den Berg hochgestiegen ist, weil wir wissen ja aus dem Alten Testament, Mose hat das Gesetz ja auch vom Berg gekriegt und seinem Volk weitergegeben. Es steht nirgendwo geschrieben, aber es könnte sein, dass hier Matthäus eine gewisse Analogie auch aufzeigen will. Und wenn wir uns zum Background von dieser ganzen Predigt Gedanken machen, da stellt sich ja auch die Frage, ja, hat denn das überhaupt Gewicht, was da gesagt wird? Und ich glaube, einen guten Hinweis kriegen wir, wenn wir den Schluss von der Bergpredigt lesen oder den Abschluss. Da steht nämlich im Kapitel 7, die Verse 28 und 29, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Also das, was die Leute hier gehört haben, das ist ihnen absolut ins Herz gegangen. Es hat sie absolut, eben wir lesen, entsetzt oder sie waren erstaunt in anderen Übersetzungen. Hey, das war neu, wie kann er es wagen, so etwas Neues zu bringen? Aber es war nicht nur neu, es war umfassend und es war auch logisch, was Jesus da gebracht hat. Und es war nicht nur eine Lehre, die die Leute entsetzt hat, sondern Jesus spricht in der Bergpredigt auch sehr viel, wer er ist. Die Bergpredigt zeigt Jesus als Lehrer, sie zeigt Jesus aber auch als Christus, als Retter, als den Herrn. Sie zeigt Jesus auch als Sohn von Gott, ja sogar als Gott selbst stellt er solche Bezüge her. Und die Leute waren erstaunt, wenn sie das verglichen haben mit den Schriftgelehrten, weil die Schriftgelehrten, die haben ja einfach das, was in der Bibel gestanden ist, irgendwie zu erklären versucht. Aber Jesus macht das anders, er geht darüber hinaus, er bindet sich mit in die Schrift ein oder oder spricht von sich selber oder von Gott selbst, dass er das eben sei. Ja, um was geht es denn in der ganzen Bergpredigt, wenn wir jetzt wieder über die ganzen drei Kapitel schauen? 107 Verse, geballter Inhalt. Und was ist denn diese Ausrichtung der Bergpredigt? Ja, an was denken wir in der Schweiz, wenn wir an einen Berg denken? Das ist vielleicht ein bisschen regional bedingt, hey, an den Sonnenberg. Ja, Berg. Weil wir denken an Eigenmann, Kontrolle und Frau. Aber nein, natürlich eigentlich, oder ich denke schnell mal so als ans Matterhorn. Das ist doch mal ein richtiger Berg, oder? Ich habe den noch gar nie so richtig so gesehen, wenn ich ehrlich bin. Und wir so als Schocki-Schweizer, wir haben ja da so einen Link zum Matterhorn, oder? Und wenn wir das Matterhorn sehen, dann denken wir irgendwie unweigerlich auch an die Toblerone. Und ja, ihr fragt euch natürlich, aber das kommt gleich. Und wisst ihr, ich will da keine Werbung machen für Toblerone, aber ich will, dass wenn ihr in den nächsten 3 Monaten im Verkaufsregal Toblerone seht, dass ihr euch an die Bergpredigt erinnert. Deshalb esse ich jetzt so ein feines, süßes Schoki-Dreieckle. Ihr kriegt zum Schluss auch. Und ich darf auch nicht zu viel essen, sonst könnt ihr mir nicht zuhören. Oder besser gesagt, ich kann nicht sprechen. Ja, diese Bergpredigt, wir wollen sie auspacken. Diese Bergpredigt, sie besteht aus ganz vielen so süßen Dreiecksteilen, die eine oder zwei Ausprägungen haben, die ich jetzt gleich vorstellen werde. Und die wollen wir so mitnehmen. Zum einen ist die Bergpredigt gute Nachricht, ist das Evangelium. Gott zeigt sich als Mensch. Ihr müsst euch vorstellen, die Juden bis zu diesem Zeitpunkt kannten Gott eher als ein mystisches Wesen, sage ich jetzt mal, im Tempel. Sie sehen Gott nicht, sie konnten nicht mal richtig zu Gott hin, weil er ja so heilig ist im Tempel. Sie kannten die Gesetze, die auch eher schwierig wahrscheinlich für sie sind. Ihr wisst das, wie das ist mit diesen Gesetzen, vielleicht auch beim Straßenverkehr oder so. Gesetze ist irgendwie, hat so was Einengendes. Und jetzt zeigt sich Gott als Mensch. Er zeigt sich nicht nur als Mensch, er spricht auch vom Vater. In der Bergpredigt spricht Jesus sehr viel davon, von meinem Vater, aber noch viel mehr von eurem, von unserem Vater. Ja, Gott ist plötzlich ein Vater. Und das Ziel von der Bergpredigt ist auch, den Menschen zu verstehen zu geben, hey, das Gesetz, das hat Gültigkeit, das sagt Jesus in der Bergpredigt auch ganz klar, das hat Gültigkeit, aber es geht mir nicht ums Gesetz. Es geht mir um eure Herzen, es geht mir um eure Barmherzigkeit. Es gibt andere Stellen, die wo sogar im Alten Testament, wo Gott sagt, hey, die Opfer sind mir eigentlich egal, ich will eure Barmherzigkeit. Und das zeigt Jesus oder zeigt eben Gott hier durch Jesus klipp und klar, gibt er das den Leuten weiter, gibt eine Orientierung, wie denn das zu verstehen ist mit diesen Gesetzen und was das praktisch heißt. Also insofern könnte man die Toblerone auch so nach links und rechts drehen, halt in unseren Alltag hinein. Er erklärt, was schon die Propheten gesagt haben und hingewiesen haben, und er erklärt seine Liebe für uns Menschen. Er zeigt auf, hey, die Gesetze, das sind nicht irgendwie zum euch bestrafen, um herauszufinden, dass ihr Dinge falsch macht, sondern es ist meine Liebe. Und es geht deshalb auch nicht darum, eben Gesetze noch krasser zu machen. Ich meine, Jesus, mega, was er darüber sagt, sondern er sagt, hey, ihr seid gerecht gemacht. Die Bergpredigt beginnt mit den Seligpreisungen. Ihr seid selig, ihr habt alles, was ihr braucht, um eben das Gesetz in euer Herz reinzukriegen. Ihr habt eine bessere Gerechtigkeit als die Opfergerechtigkeit und ihr könnt das auch leben. Jesus sagt, dass ihr das Gesetz erfüllt und dass nicht das Ziel ist, weiteres zu haben, sondern er legt es aus, wie denn das zu verstehen ist, wie Gott das dann verändern will bei uns. Und es ist zwar ein völlig menschliches Leben, aber gelebt mit göttlicher Vollmacht. Ein Austausch vom menschlichen Herzen, wie das auch schon im Alten Testament genannt worden ist, dass das steinerne Herz ersetzt wird durch ein fleischernes Herz. Das ist, was er meint, hey, was bringt es, alles zu gewinnen, aber die Seele nimmt Schaden. Dieses fleischerne Herz, das ist die Monster-Toblerone. Ihr wisst, da gibt es ja diese Riesenviecher. Dieses fleischerne Herz, das möchte Gott in uns hineinlegen. Und wenn wir so Zentralaussagen aus der Bergpredigt nehmen, ihr sollt vollkommen sein wie Gott. Ihr seid herausgerufen oder alles, was ihr wollt, dass man euch tut, das tut auch den anderen. Das sind unmögliche Challenges, ohne dass wir nicht auch Gottes Kinder sind, ohne dass wir nicht seinen Heiligen Geist in uns haben. Und das ist auch an vielen Stellen zum Kritikpunkt geworden. Ja, ist denn das überhaupt für uns heute zu verstehen? Aber ich bin ganz sicher, Jesus hätte das seinen Jüngern nicht gesagt, wenn er nicht gedacht hätte, dass das für diese Erde wäre, für diese Zeit, wo wir hier leben. Also, es geht darum, in der ganzen Bergpredigt, wie Gott unser Herz erneuern, erfrischen will. Und natürlich, oder wir lesen das auch, dass der Heilige Geist uns darin auch führt, das zu verstehen, was er uns lehren wird. Und wir sind jetzt auch schon mittendrin und vielleicht war das für euch langweilig theoretischer Stoff, aber ich finde das manchmal doch noch sehr wertvoll zu wissen, was so im Hintergrund läuft. Und jetzt hoffe ich doch, euch lustig gemacht zu haben, dass wir uns mal in die ersten beiden Verse hineinstürzen können. Matthäus 5, 1 und 2, da steht nämlich, ich lese es nach der Luther-Übersetzung, nach der 84er, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Bis hierhin, nachher geht es weiter, ihr wisst schon, mit den Seligpreisungen, da freuen wir uns schon in den nächsten Sonntagen mit Oliver. Aber dieser Einstieg hier, ich glaube, Matthäus will uns darauf aufmerksam machen, hey, passt auf Leute, was jetzt kommt. das ist nicht einfach nettes Schreiben, das ist, vorhin war es auf der Folie gestanden, das Manifest des Königs. Jesus setzte sich, dieser Ausdruck, der war damals wichtig hervorzuheben, dass er sich eben, dass er in quasi der rabbinischen Tradition hingesessen ist und eben wirklich lehren wollte seinen Leuten. Das ist nicht einfach so, hoi und tschüss, so zwischen Tür und Angel, sondern die Zeit genommen, um eben das weiterzugeben, was ihm wichtig war. Ich denke, es ist gerade auch für uns bedeutet vielleicht Sitzen etwas anderes als in der Kultur dort. Ich kann das nicht beurteilen, aber wenn wir uns hinsetzen, dann zeigen wir schon, ja, wir sind jetzt präsent, wir wollen da vielleicht was erzählen, aber auch was aufhören. Der zweite Teil, auf den ich hinweisen will, ist diese Formulierung, er tat seinen Mund auf, die der Matthäus da verwendet. Tat seinen Mund auf, was dort im Griechischen steht, das ist eine Formulierung, die hervorhebt, dass das, was jetzt kommt, etwas Feierliches ist, etwas Gewichtiges. Oder es wird auch verwendet, wenn Leute ihr Herz ausschütten, das, was sie zutiefst bewegt, das, was sie weitergeben wollen, das, was die Emotionen auch sind. Also es geht Jesus nicht nur um Lehre im Sinn von Theorie, sondern es ist sein Herzensanliegen, das, was er jetzt weitergibt. Er tat seinen Mund auf, seine Message, das, was ihm auf dem Herz liegt, das kommt jetzt. Und der dritte Teil vom Lehren, das zeigt auch, dass es etwas damit zu tun hat, oder dass man eben etwas lernen kann. Und spannenderweise, und das geht auch in die Richtung, wo wir vorhin gehabt haben von dieser Jüngerschaftsschule, die Zeitform, die dort verwendet wird, zeigt, es ist nicht ein einmaliges Lehren, sondern ist ein Lehren, wie Jesus es gewohnt war. Also ein wiederholender Vorgang, dass er die Jünger das gelehrt hatte. Vielleicht ist diese Empfehlung wie eine Betriebsanleitung von uns Menschen an das, was kommt. Setzt euch hin und lehrt. Setzt euch hin und lehrt, weil, ich meine, es ist ja schön und gut, aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Ich meine, diese zwei Verse als Einstieg, ja, die enthalten vielleicht nicht so eine riesig geistliche Fülle. Hey, aber jetzt stell dir mal vor, Jesus sitzt in den nächsten Wochen hier vorne und er schüttet uns sein Herz aus in dem, was er sagt, in dem, was in diesen Versen steht. Das ist sein Herzensanliegen, dass wir Menschen verstehen, was Gott sich gedacht hat mit den Gesetzen und mit dem, dass Jesus hier gekommen ist. Und wir wissen vom Ende der Bergpredigt, hey, das ist vollmächtig, was da kommt. Also würdest du da nicht dabei sein wollen, wenn Jesus sitzt und lehrt? Würdest du nicht deine Ohren spitzen wollen? Hättest du nicht absolut große Erwartungen an den Moment, an das, was Jesus hier reden will? Und darum geht es heute auch. Dieser Einstieg heute soll Hunger machen, soll wecken nach dem, was Jesus so krasses gesagt hat. Er will uns sagen, hey, sitzt hin und hört zu. Ich weiß nicht, wie du deine stille Zeit verbringst. Vielleicht ist deine stille Zeit viel von Gebet geprägt oder von Erfahrung mit Jesus, sein in ihm. Aber vielleicht ist für die nächsten Monate auch dran, sitz hin und lehre von mir. Sei es aus der Bergpredigt oder auch andere Themen. Ist ja, wisst ihr, Jesus ähnlich werden hört nicht auf. Das kann auf der einen Seite vielleicht für so ganz ambitionierte Personen etwas frustrierend sein, wenn man diesen Gipfel nie erklimmen kann, aber auf der anderen Seite ist das ja auch mega wertvoll, weil ich glaube, Jesus will uns da positiv spannend, laufend erneuern. Wenn du heutzutage ein Game spielst, dann kannst du immer Upgrades gewinnen. Und ich glaube, Jesus will jedem von uns laufend Upgrades im geistlichen Sinn geben, wo wir einfach ihm ähnlicher werden können. Es ist das Werk von seinem Geist in unserem Leben, dass er uns verwendet. Und ich bin so dankbar für Geschwister, die schon älter sind, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Und was mich am meisten fasziniert, ist, wie ich so viel von ihnen höre und sie sagen, ja, weißt du, es gibt noch mehr. Und ich habe wieder gelernt. Ich bin schon 80 Jahre alt und ich habe wieder gelernt. Und ich glaube, das möchte Jesus mit uns auch tun, auch in den nächsten Wochen zu diesen Themen. Wir alle haben Luft nach oben. Die Frage ist jetzt an dich, ist unser Herz weich und offen? Vielleicht stellst du fest, dass du mehr mit abwartendem Herzen hier sitzt. Zuschauen, mal schauen, was da kommt. Aber ich möchte dich ermutigen, tauche mit rein in diese Message, tauche mit rein in das, was da kommt. Nicht nur heute, sondern in den nächsten Sonntagen. Und lass Jesus und der Heilige Geist konkret in dich hineinreden. Es geht nicht nur um den Kopf, sondern du darfst Jesus bitten, dir hier ein neues, ein weiches Herz zu geben und mit einem erfrischten Heiligen Geist, dass er reinkommen kann. Willst du dich hier vielleicht aufmachen und verändern lassen? Und wenn du das irgendwie vielleicht auch kultivieren, leben willst, wir stehen ja in der Gefahr, dass der nächste Gottesdienst jeweils eine ganze Woche weit weg ist, wir können uns nicht nur mit einer Erwartungshaltung vorbereiten, sondern wir können das auch bewegen. Ich habe das vielleicht gesehen, ihr könnt die Bibeltexte aus der Bergpredigt lesen. Wieso nicht die nächsten paar Wochen immer mal wieder etwas in der Bergpredigt weiterlesen? Eine Hörbibel hast du vielleicht, die du beim Autofahren auf die Bergpredigt einstellen kannst. Im E-Letter habt ihr die YouTube-Clips zur Bergpredigt erhalten, wo ihr die einfach mal beim ins Bett gehen oder irgendwo hören kann. Bewegt doch das mit und schaut, was Jesus in den nächsten Wochen mit unseren Herzen tun will. In unserem Miteinander, in unserer Nachfolge und in dem, was wir zum Beispiel am nächsten Samstag erleben dürfen, mit dem, wie wir ein Licht und Salz sein dürfen. Und vielleicht fasziniert dich das Manifest von dieser Liebe von Jesus ja schon, aber du kennst Jesus gar nicht persönlich. Wie wir vorhin gehört haben, wird das Wissen allein über die Bergpredigt oder das Nettfinden nicht reichen. Es wird ein unerreichbares Ziel sein. Du kannst noch so viele Disziplinen haben und alles. Ein göttliches Leben, dieses göttliche Schokoladendreieck, wird nicht gehen, wenn nicht auch die Sünde in deinem Herz ausgeräumt ist. Lass Jesus in dein Herz herein, wenn er dort noch nicht ist. Lass ihn Herr werden von dir und geh mit ihm auf diesen abenteuerlichen Weg ein, seine Relovution in diese Welt zu tragen. Hey, wenn du merkst, dass dich Jesus jetzt ruft, sein Kind zu werden, so darfst du das Jesus gleich sagen. Mit dem, dass Jesus stellvertretend für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, was wir vorhin im Abendmahl gefeiert haben, nimmt er die Sünde aus unserem Leben, macht alles, dass wir eben so leben können. Und Gott bietet jedem an, der an ihn glaubt, dass er nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bei ihm haben kann. Du kannst ihm das gleich jetzt in einem kurzen Gebet sagen, dass du diese Vergebung annehmen möchtest und sein Kind werden möchtest. Er ist jetzt hier neben dir und freut sich absolut darüber. Entscheide dich heute. Sei bereit für sein Reich, für auch die Message. Und wenn du heute diesen Schritt tust, möchte ich dich auch ermutigen, im Anschluss nach vorne zu kommen, mit jemandem vom Ministry-Team oder mit mir auch darüber zu reden, davon zu erzählen. Da werden wir nochmals für dich beten und dir einfach auch nächste Schritte zeigen, wie du als Kind aufwachsen kannst, als Kind von Jesus. Ja, wir stehen da irgendwie vor diesem offenen Land auf dem Berg und ich möchte einfach dafür beten, dass wir diese Aussicht haben dürfen und dass Jesus unsere Hände, Herzen verändern kann. Jesus, ich danke dir vielmal, dass du uns erfrischt, dass du das in unserem Leben freisetzt und dass du uns einfach deinen Hunger in uns freisetzt, deinen Hunger nach deiner guten Nachricht, nach deiner Botschaft, nach dem, was du uns auch sagen willst, hier mit der Bergpredigt, aber auch untereinander, wenn wir miteinander reden. Und ich danke dir auch für den Hunger, dein Kind zu sein, Jesus. Und ich bitte, dass auch das frei, dass du auch das in unseren Herzen freisetzt, wenn wir noch nicht dein Kind sind, dass du den Hunger uns schenkst und dass wir uns aufmachen können, dein Kind zu werden. Ich danke dir für das, was vor uns liegt. Ich danke dir für die vielen süßen Dreiecke, die auf dich hinweisen und die uns begleiten dürfen in den nächsten Monaten. Amen.